Die Gamefabrik.
Auf M94.5.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Gamefabrik-Podcast, M94.5 Podcast, Gamefabrik-Folge, Podcast, M94.5, Gamefabrik-Podcast, Gamefabrik-Folge, Folge, Podcast, Gamefabrik.
Ja, ich war gerade sehr verwirrt. Ich habe nämlich versucht, einmal in alle Kameras zu winken.
Ja, aber du bist nur in einer Kamera zu sehen. Und die war nicht auf an. Tut mir leid. Naja, mach so nix. Schön, dass ihr wieder da seid. Florian, auch schön, dass du wieder hier bist.
Ja, schön, dass du bist da,
David. Was? Genau. Ihr würdet euch jetzt denken, oh Mann, das ist ja voll cool. Die haben jetzt eine Woche später wieder eine neue Folge gemacht. Nein, die andere ist gestern entstanden. Es sind keine 24 Stunden zwischen dieser Folge und der letzten Folge.
Es ist mal wieder soweit. Wir haben jetzt, David, sehr lange keine gemeinsame Sendung außerhalb dieses Podcasts hier moderiert.
Ja.
Heißt sehr wenig on-air miteinander gesprochen.
Ja.
Dafür heute
und 8 Stunden am Stück.
Ja.
Wir werden jetzt alles, was wir sagen in den nächsten Minuten und Stunden und Tagen, wird irgendwo festgehalten und für die Außenwelt bereitgestellt. Inklusive diesem Podcast. Schön, dass ihr hier seid. Zur Erklärung, warum wir das so voraufzeichnen. Florum ist gerade im Urlaub.
Ja, ich
Florum, wie findest du den Urlaub gerade so? Ist er gut?
Es ist viel zu warm, aber es ist sehr schön, die Familie mal wieder zu sehen. Genau, aber es ist einfach viel zu warm.
Okay, ja,
aber ich habe Zeit für Videospiele.
Fair, danke für dieses Update in einem Urlaub, der in einer Woche stattfinden wird.
Ja.
Das ist doch toll. Dementsprechend ist das hier heute auch ein bisschen eine, ich nenne es mal, halbwegs Sonderfolge, weil offensichtlich wir nicht 2 Wochen Spiele spielen und recherchieren und Dinge passieren zwischen der letzten Folge und dieser Folge haben.
Das stimmt.
Deswegen ist heute eher eine monothematische Folge, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Wir können natürlich trotzdem, ich stelle dir jetzt nicht die Frage, was hast du in den letzten Wochen gespielt, sondern was hast du in den letzten 10 Stunden gespielt?
Ich habe in den letzten 10 Stunden Cyberpunk weitergespielt.
Sehr gut.
Immer noch. Ich sag's inzwischen, glaube ich, jede Folge, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Und es wird jedes Mal ein bisschen mehr.
Ja, klar.
Natürlich. Weil ich weiter Sidequests mache und mich quasi auf das grande Finale vorbereite. Und die Sidequests machen immer noch unfassbar viel Spaß. Und liebe alles an dieser Welt. Ich habe auch Fire Emblem The Sacred Stones weitergespielt, jetzt das 2. Kapitel. Und auch das, ich liebe die alten Fire Emblem-Teile. So, also natürlich Fire Emblem groß geworden mit erstmal Awakening für den 3DS.
Mhm.
Das war der erste wieder Peak-Hype von dem Spiel, weil sie damals dachten, okay, gut, diese Reihe ist eh tot, dann können wir mal ein bisschen was Neues probieren. Und das hat funktioniert, zumindest in der Fire Emblem-Szene. Jetzt, vor ein paar Jahren, hat es nochmal einen größeren Boom bekommen. Auch über die vorherige JRPG-Nische hinaus mit Three Houses. Ich glaube, das war das erste Mal, dass man so Fire Emblem so gescheit mitbekommen hat. Und ich muss sagen, Three Houses war cool.
Ja.
Awakening ist cool.
Ja.
Aber alles, was auf dem Gameboy passiert ist, macht mir und so unfassbar viel mehr Spaß. Ich liebe, dass es minimalistischer ist. Ich liebe, dass ich wirklich nur Wechsel habe zwischen Dialog und Story, die passiert, die sehr gut ist und auch sehr, also es ist immer voll mit politischen Intrigen,
Intrigen und
Dingen, die passieren. Fein. Und dann dem taktischen RPG-Gameplay von ich habe ein Feld und bewege meine Charaktere so hin, dass sie im besten Fall im nächsten Zug nicht sterben, weil Sterben in diesem Spiel tatsächlich Sterben bedeutet. Also wenn du eine Einheit verlierst, dann ist sie weg. Außer du startest das ganze Kapitel neu.
Also es ist tatsächlich ein Ding von pass auf deine Leute auf, wenn du sie gerne hast.
Ja, weil die sind dann einfach weg. Das kann man ab, ich glaube, keine Ahnung ab welchen, ich glaube sogar ab Awakening, kann man das optional machen, was ich auch nicht verkehrt finde. So, weil macht doch Spiele einfach leichter, damit alle Leute sie spielen können und Spaß haben können.
Es ist erstmal cool zu sagen, hey, auch irgendwer, der überhaupt keine Ahnung von Videospielen hat, kann das Spiel spielen, ohne zu frustriert zu sein.
Ja.
Aber wenn du dir Mühe geben willst, mach.
Ja.
Nimm den schweren Schwierigkeitsgrad.
Genau.
Das finde ich ganz cool.
Ja. Also was die neuen Fire Emblem-Teile anders machen, ist, sie haben einen Social-Aspekt, der noch weitergeht, wo man dann auch tatsächlich heiraten kann, Kinder bekommen. Das ist in manchen Spielen auch wichtig. Was aber auch dafür sorgt, dass es sehr viel mehr gunahaft geworden ist.
Ah, und
das ist ein bisschen schade. Ganz gut.
Es ist wichtig, dass man Kinder kriegt.
Nein, man kriegt Kinder und es hat einen Einfluss darauf, mit wem man die bekommt.
Ah.
So rum.
Du kriegst ein Kind. Du kannst nicht, egal was du wirst ein Kind kriegen. Du kannst nicht entscheiden, ob du ein Kind kriegst.
Das stimmt.
Du kannst entscheiden, welches Kind du kriegst.
Ja. Yeah.
Schön.
Und auch Fire Emblem Three Houses, um das nochmal kurz zu sagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird später in dieser Folge auch nochmal kurz ein, glaube ich, sogar Positivbeispiel.
Oho, jetzt bin ich selber gespannt. Ich glaube, du weißt mehr über das, was in dieser Folge passiert, als ich.
Ja, ich hatte es auch ausgedacht.
Exakt.
Aber deswegen sehr viel Spaß mit Sacred Stones, weil der GBA-Stil auch fantastisch ist. Ich liebe den Look und dieses Minimalistische und spiele das sehr gerne. David, was hast du in den letzten 10 Stunden gespielt?
Ich habe tatsächlich, nachdem ich gestern gesagt habe, oh Mann, ich kam noch nicht dazu, viel zu spielen, aber es ist neu raus und ich freue mich, Subnautica 2 ein bisschen weitergespielt. Beziehungsweise ist am PC angefangen. Mhm. Was so viel angenehmer ist. Das Spiel, also, ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der gut so eine Art Steuerung auf der Konsole kann. Also ich glaube auch, ich bin als Kind nicht mit Shootern am Controller groß geworden, sondern mit Maus und Tastatur. Ja. Es gibt ja Leute, die können das viel besser am Controller. Ich glaube, wenn du so jemand bist, dann ist auch Subnautica mit Controller super, weil es ist ein gutes Spiel, dass die Steuerung funktioniert. Ich bin einfach irgendwie kein Controller. Also ich freue mich sehr, Maus und Tastatur vor mir zu haben, weil ich finde, das funktioniert irgendwie ein bisschen flüssiger. Deswegen habe ich es am Computer angefangen, mit Maus und Tastatur. Es ist fantastisch und ich habe jetzt schon so in der Dreiviertelstunde, die ich das gestern gespielt habe, mehr aufgeholt, als ich am Anfang auf der Konsole gemacht habe. In der ähnlichen Zeit, weil es einfach irgendwie viel intuitiver funktioniert. Und kann deswegen sagen, diese Mini-Story, die da eingebaut haben, damit man im Early Access was zu tun hat, ist, glaube ich, echt ganz cool. Also man merkt schon, natürlich ist es eine runtergefahrene Story. Es gibt auch nicht so viel, was weltmäßig Story-Relevantes passiert, weil es einfach Sachen sind. Das Spiel ist noch voraussichtlich für die nächsten 2 Jahre in Entwicklung. Also da ist noch gut Zeit, dass solche Sachen passieren können. Das war jetzt nicht deren Hauptfokus am Anfang zu sagen, du kriegst eine perfekte Story direkt am Anfang, bevor wir überhaupt das Gameplay schön machen. Aber die Story ist genug, um zu sagen, hey, du spielst das Spiel nicht nur, um halt mal auszuprobieren und dann zu merken, okay, gut, das war's, das nächste Update kommt im Monat, sondern du kannst tatsächlich jetzt einfach spielen und kannst weitermachen und kannst weiterbauen und kannst dich irgendwie weiter rantasten. Und das finde ich ganz cool. Ich finde, es ist immer noch ein wunderschönes Spiel. Das ist offensichtlich noch so viel schöner als der erste Teil. Ist auch, ich glaube, jetzt 8 Jahre neuer oder sowas. Mhm. Das wirkt wirklich wie ein Unterwasser-Paradies-Abenteuer. Also sehr schön. Ich bin gespannt, was sie da in den nächsten Monaten noch alles zusammentun, weil man auch in der Roadmap schon sieht, da kommt doch jetzt wieder einiges an Content dazu, weil halt
cool.
Im Vergleich zum ersten Teil natürlich mit viel, so finanziell natürlich, als auch einfach erfahrungsmäßig mit viel mehr reingehen als im ersten. Dass sie deswegen schon auch, bevor der Early Access losging, schon eine Roadmap hatten für die nächsten Monate des Early Accesses.
Crazy.
Und nicht, wie man es im ersten Teil gemerkt hat, von wegen, okay, das Spiel ist jetzt spielbar, hier, ja, das gucken wir mal. Oder auch im zweiten Teil, wo du während dem Early Access die ganze Zeit gemerkt hast, also die Story hat sich im Early Access von, nicht zweiten Teil, von Below Zero, vom so Mini-Spin-Off-Ding, hat sich die Story zum Beispiel auch während der Entwicklung mehrfach stark geändert. Irgendwie so 3-mal, aber auch gleichzeitig halt in einem Ausmaß, wo man sagt, was halt nicht bekannt war. Also jetzt im zweiten Teil sagen sie ja, hey, diese Story gibt's.
Ja.
Die ist für den Early Access. Es kommt eine gescheite Story obendrauf. Man weiß jetzt nicht genau, was mit der jetzigen passiert, ob die einfach dann wegfällt oder ob das halt ein kleiner Teil von der Storyline ist oder irgendwie so ein Intro-Quest-Ding, irgend sowas. Aber man weiß halt, okay, das ist jetzt irgendwie eine Early Access Story, während in Below Zero war es wirklich sehr seltsam, weil die halt
ganz geändert wurde.
Die haben alle 6 Monate gesagt, so, übrigens, das und das und das ist jetzt irrelevant. Wir haben jetzt das eingebaut. Und Leute waren so, ja, aber wir haben uns voll auf das und das gefreut. Ihr habt diese Spielmechanik und diesen Ort eingebaut mit dem Hintergedanken, da passiert noch was. Und jetzt merken wir, da passiert doch nichts mehr. Das fällt einfach weg. Das war ein bisschen schade. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich Subnautica 2 machen wird. Ich finde es jetzt schon sehr cool. Ich mag jetzt schon die Mechaniken. Und ich freue mich sehr auf den, was in Subnautica 1 auch ein großer Teil meiner Spielzeit ausgemacht hat. Ich freue mich sehr auf den Basisbau. Man kann natürlich auch wieder Häuser bauen. Aber dieses Mal scheinbar so viel, also im ersten Teil und auch in Below Zero, das auf dem gleichen Konzept basiert, ist es wirklich ein Ding von, du hast ja dieses Bauwerkzeug und du kannst da auswählen, ich würde gerne einen Gang bauen oder einen Glasgang oder einen Raum oder einen größeren Raum oder eine Tür, so. Oder einen T-förmigen Gang oder einen...
Oh, gibt's auch einen P-förmigen Gang?
Nein, leider. Mann, Gang! Shoutout an P und T. Das Comedy-Duo auf Instagram.
Liebe Grüße, wenn ihr diesen Podcast zuhört.
Liebe Grüße an euch, Jungs. Ihr macht das ganz fantastisch. Nee, aber jetzt, ich spiele es ja im Survival-Modus, also ich habe es noch nicht kreativ einfach alle Möglichkeiten. Aber die haben scheinbar so prozedural, generierungsmäßig, du kannst da jetzt alles frei einstellen, du kannst sagen, okay, ich hätte gerne das Fenster einfach nur platziert oder aber ich hätte das Fenster gerne platziert und hier so ausgeformt und hier hätte ich gerne das da und dieser Gang soll sich bitte so formen. Also man kann scheinbar wirklich inzwischen gefühlt Minecraft-artig ein bisschen drin rumbasteln. Und da freue ich mich sehr drauf. Bin sehr gespannt. Ich werde viel Zeit reinstecken. Das wird ziemlich gut, glaube ich.
Das klingt ziemlich cool. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt.
Ich habe es gemerkt.
Weil,
hast du in den Raum geschaut?
Ja, so halb. Es ist insane. Ich will eine Lanze brechen, ganz kurz für unsere automatischen umschaltenden Kameras, die eine Sache die ganze Zeit machen. Mhm. Nämlich während du wirklich lange und interessant über Subnautica redest, ist die Kamera zuerst auf dich und dann habe ich so gemacht. Die Kamera sofort zu mir gewechselt.
Ja, das ist wichtig, das ist relevant.
Dann ist sie da geblieben. Ich habe nichts gesagt, du hast weitergeredet. Genauso wie jetzt. Die bleibt. Ich mache einmal.
Und das ist, also,
und die wechselt,
ich führe jetzt einen kleinen Monolog und ich rede ein bisschen. Und das findest du spannend. Ja, Mensch, da ist das Florim. Und jetzt kann ich auch weiterreden. Und da bin ich erst wieder.
Das dauert, das ist wirklich.
Furchtbar.
Naja.
Machst du nichts.
So,
du das hast sind, glaube ich, unsere Spiele.
Das sind unsere Spiele. Und ich habe mir was überlegt
für heute. Ja, exakt.
Und ich mache ein bisschen eine Herleitung dazu, weil ich hier einen Traum manifestieren will, den ich jetzt die letzten Wochen gefasst habe. Und zwar war ich da bei dem Kumpel zu Hause bei mir.
Und jetzt beim Kumpel oder bei dir?
Ja, genau.
Sag mal.
Mit einem Kumpel bei mir. Und war am Gameboy spielen so ein bisschen. Und habe überlegt, weil ich war die Zeit davor ein bisschen in der Recherche, was denn so ein Gameboy kostet. eventuell aus dem Grund, um David einen zum Geburtstag zu schenken.
Hoppla. Jetzt habe ich einen.
Das stimmt. Ist fantastisch. Hat gut geklappt anscheinend.
Sehr gut funktioniert.
Und habe mir dann überlegt, ich hätte gerne einen Gameboy Color, weil ich gerne die Gameboy Color Spiele auch, also ich habe einen Gameboy Advance SP, gerne die Gameboy Color Spiele auch auf dem Gameboy Color spielen würde, weil das ist schon cool, weil dann steckt da die Cartridge nicht so raus und es ist einfach nett, das auf der Original Hardware zu spielen. Und generell bin ich zurzeit auf dem Trip, mir die Sachen, wenn möglich, die Spiele, die ich spielen will, so zu holen, dass ich sie auf der Hardware spiele, wo sie eigentlich hingehört.
Ja.
So, ich will meine DS-Spiele auf dem DS-Spiel.
Kaufst du einen Sega Mega Drive, um mit Sonic die Gegend
zum Beispiel.
Zu Krass.
Oder eben hol mir Game Boy Advance-Spiele, um sie auf meinem Game Boy Advance zu spielen. Zum Beispiel Fire Emblem. So, könnte ich einfach auf dem Emulator auf dem Handy spielen. Macht aber nicht mal halb so viel Spaß, wie den Game Boy aufzuklappen und da zu spielen.
Das stimmt.
Ja. So, das ist schon cool. Und deswegen war ich so, okay, eigentlich wäre das schon cool, das Gleiche auch weiter auszuweiten auf andere Konsolen. Und hab dann bin ein bisschen in die Recherche gegangen und gesehen, dass alle jetzt erstmal Nintendo-Konsolen auf einem Preisniveau sind, wo ich sagen würde, ja, das ist okay.
Das ist erstmal krass.
So, immer
das
so zwischen 90 und 160 Euro. Gerade aktuell für zum Beispiel so eine N64. Ein GameCube habe ich schon. Und dann einfach den Traum zu manifestieren, irgendwann eine Wohnung oder ein Haus zu haben, wo in einer Ecke einfach so ein schöner Röhrenfernseher steht. Und um den drum ist eine GameCube, ist eine Wii, ist eine N64, ist eine NES, cool. Ist eine SNES.
Das ist schon gescheit. Das ist ein guter Traum.
Und ich glaube, das werde ich jetzt die nächsten Monate angehen. So angefangen mit dem Game Boy Color, den ich mir dann im Juni holen werde.
Wichtige Frage, wie rum arbeitest du dich daran? Also sagst du, du kaufst dir jetzt die Konsolen?
Nee, erst ein Haus.
Okay, erstes Haus und dann.
Ja, genau.
Perfekt. Ja, ich war gerade mal, also man muss ja auch irgendwie gucken, wo auch, exakt, du kannst ja nicht sagen, ja, ich habe dann da irgendwie den Platz. Aber was, wenn nicht? Du musst ja wissen, wo genau das ist, wie das Licht drauf fällt, welche Konsole sich bei welchem Sonnenlicht zum Beispiel schön macht,
das
und ob du deswegen jetzt die GameCube kaufst oder nicht.
Ja, und wie ich eben dann in dieser Überlegung war, ein bisschen Recherche, habe ich so nachgedacht und bin dann auch eben auf das Thema gekommen, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Das ist sehr offen gefasst. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass wir da heute drüber sprechen und dann so in einem Monat nochmal und ganz andere Aspekte davon bequatschen.
Du wirst auch sagen, wir machen diese Folge exakt so, wie wir sie gerade machen, jetzt einfach jeden Monat einmal.
Ja, genau.
Okay, also jede zweite Folge ist das hier und es wird manchmal vielleicht anders sein oder sonst wiederholen wir uns.
Weil meine Gedanken waren so ein bisschen bei,
alles
läuft
gut.
Alles
ja,
so
Technik,
weit?
Okay. Technik spinnt, aber Technik macht doch, was sie soll.
Das ist okay. Solange man uns noch hört,
ja, ist alles wir
gut.
Sind da.
Sehr gut. Nein, also, was so ein bisschen das Ding ist von, wie sich Videospiele oder generell Gaming über die letzten 15 oder teilweise sogar nur 10 Jahre verändert hat. So von, ja, ich kaufe mir jetzt diese Cartridge, zahle 40 Euro für mein DS-Spiel, stecke das in mein DS und spiele 600 Stunden damit.
Oder natürlich, inzwischen, ich zahle 80 Euro für diese Disc, stecke sie in meine Xbox und das heißt, du musst erstmal downloaden und zwar die volle Datenmenge, weil das Spiel wird nicht mehr von dieser Disc rausgestartet.
Genau. Plus dann heißt, das ist ein cooles Spiel. Hier hast du noch eventuelle In-App-Käufe, die du machen kannst. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann gibt's trotzdem in 90% der Fälle einfach nochmal ein DLC,
ja,
dass man sich für 25 bis 30 Euro 2 Monate später nochmal dazu kaufen kann.
Manche davon sind cool. Ich muss sagen, es gibt manche DLCs, wo ich sage, hey, nice.
Ja.
Viele davon sind, ja, das hätte auch das Original. Also, ich glaube, so in der Anfangszeit von DLCs.
Ja.
Fand ich, waren DLCs oft, also ich überlege gerade, ich denke gerade irgendwie zurück an so Skyrim oder sowas.
Genau, das wäre nämlich meine erste Frage gewesen. Mhm. Wann hast du so aktiv das erste Mal bemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie anders als vorher. Also ich besitze ein Spiel und jetzt kommt noch mal extra was dazu, was ich mir dazu kaufen muss, um das gleiche Spiel weiterzuspielen.
Also es hat angefangen bei Skylanders, weil da musste man sich diese Actionfiguren
kaufen. Okay, das ist, ja, aber das ist ja was anderes.
Ich weiß.
Ja.
Ich überlege gerade, also musste nicht, ich wollte ganz oft einfach, weil ich dachte, oh Mann, cool, neuer Inhalt. Wie gesagt, also zum Beispiel bei Skyrim fand ich das voll cool, weil da war das Hauptspiel durch und fertig und hatte eine lange Story und hatte genug Content. Und dann hieß es, ja, jetzt gibt's hier noch diese weitere DLC, wo du auf eine andere Insel kommst.
Ja.
Oder wo du irgendwie hier quasi nochmal neue Gebiete freischaltest, die auch tatsächlich neu waren. Also wo du jetzt nicht das Gefühl hattest von, ah, die haben einen Monat vor Entwicklungsschluss gemerkt, ja, das Gebiet, das können wir eigentlich auch in DLC tun, dann wird das ein DLC-Gebiet, sondern wirklich, okay, abgeschlossene Story, abgeschlossenes Gebiet, die Welt ist fertig, das Ding ist offensichtlich ein neues Gebiet, das fühlt sich moderner an, zum Beispiel. Also
sie hatten das Spiel fertig, zu ihrem besten Wissen und Gewissen, und haben danach noch dran weitergearbeitet.
Genau, und dann teilweise ein halbes Jahr später erst angefangen, irgendwie daran zu arbeiten, wo du auch merkst, dieses Gebiet ist ein neues Gebiet, das wirkt technisch ein halbes Jahr neuer. Da passiert irgendwie mehr, das ist irgendwie schöner aufgebaut. Man merkt, da hatten die jetzt plötzlich nicht ein Ding von, okay, ja, das ist auch noch ein Gebiet von den 30, die wir gerade fürs Spiel machen müssen, sondern wir haben jetzt als Team die Möglichkeit, dieses Gebiet schön zu machen und deswegen machen wir das auch.
Ja.
Und ich finde, das ist ein sehr schönes Ding. Das hatte ich bei Skyrim. Ich überlege gerade so richtig DLC-mäßig.
Ich hatte das, vielleicht, dann kannst du noch kurz überlegen.
Ja, sehr gerne.
Das erste Mal aktiv bei Final Fantasy 15. Und auch da eine kontroverse Meinung, weil damals war das halt neu und ich habe noch nicht gecheckt, was hier gerade passiert. Inzwischen checke ich die Kritik und das ist auch der größte Kritikpunkt am Spiel an sich. Zwar kamen da sehr viele DLCs hinterher, nämlich als extra Episoden, wo du quasi einzelne Charaktere nochmal näher beleuchtet hast und auch den Playable Character darauf gewechselt hast. Also normalerweise spielst du Noctis, den Hauptcharakter, und der wird begleitet von verschiedenen Figuren. Dann kam eben, nachdem das Spiel raus war und fertig, ja, jetzt DLC-Pass kaufen für 25 Euro und dann kriegt man nacheinander die DLCs Episode of Prompto, Episode of Gladius und Episode of Ignis, was seine drei Kompagnons sind. Dann kam noch Episode of Luna und dann kam noch Episode of Arden, was, wenn du sie dir einzeln holst, jeweils 20 Euro gekostet hätte oder 15, glaube ich.
Oh, ouch.
Für mich damals war das cool, ich liebe diese Charaktere, ich kann mehr über sie erfahren. Aber im Endeffekt sind das alles so eine Stunde Gameplay nochmal gewesen. Das hätte im Spiel sein müssen.
Ja. Oder wenn schon DLC, dann als ein 20-Euro-DLC, was das alle, wo du sagst, das ist das eine DLC, wo jetzt einfach alle Charaktere nochmal genau beleuchtet werden.
Nein, auch das. Also, das sind so basic. Das sind
Mini-Extra-Episoden.
Es sind Mini-Extra-Episoden. Es gibt einen Teil im Spiel, wo man sich quasi also immer wieder aufteilt oder Charaktere verschwinden und ihre eigenen Sachen machen. Da spielt man das, was die da machen. Das ist wichtig, das gehört zur Charakterentwicklung, das gehört zum Spiel. Das haben die auch gecheckt. Es gibt inzwischen die Final Fantasy 15 Royal Edition. Da zahlst du einmal 50 Euro und hast alles. Das Main-Spiel und alle DLCs.
Immerhin, das war schon mal schön.
Aber das war das erste Mal, wo ich mir dann dachte, weil ich finde, dass so After-Game-Sachen inzwischen halt sehr schnell einfach auf den DLC geschoben werden. Also eigentlich fast immer.
Ja.
So zum Beispiel, ich denke zurück an Dragon Quest 9, was ich bis heute einfach reinlegen kann für den DS und spielen kann seit 500 Stunden. Und es gibt immer noch Endgame-Content, den ich machen kann. Immer noch Sachen, die ich erkunden kann.
Ja.
Oder auch fantastisches Beispiel Pokémon Y.
Ja.
Du bist fertig, dann läufst du einfach rum.
Ja.
Und auf einmal merkst du, oh, da ist ja noch was. Nämlich eine ganze Libell-Questline.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Detektivfall. Allgemein, ich wollte gerade das Beispiel an Pokémon-Spielen reinbringen, weil mir das auch in letzter Zeit aufgefallen ist. So, auch Pokémon, zum Beispiel Omega Rubin Alpha Saphir. Was ja auch nochmal dann so eine halbe Smaragd-Rayquaza-Questline einfach als Postgame reintut.
Ja.
Oder eben auch in so einem Mond, wo es auch noch recht viel wieder so Detektiv-Content hinten dran gibt, was ja wirklich nochmal eigene Spiele sind quasi.
Und jetzt haben wir in ZA ein DLC angekündigt bekommen, bevor das Spiel raus war.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein neues, wir haben gerade ein neues Level.
Ja, ja.
Weil auch wenn wir in einer Zeit leben, in der alles einen Day-One-Patch hat, weil Leute ihre Spiele nicht mehr fertig machen, sondern das nochmal direkt fixen.
Schnell noch raus.
Ja, schnell noch ein Update raus, weil sonst kann man es nämlich gar nicht spielen. Und schon sehr bald nach Release teilweise DLCs angekündigt werden, sind wir jetzt an dem Punkt, dass ein fertiges Spiel da ist. Und sie aktiv sagen, diesen Teil, auch wenn er von mir noch nicht fertig ist, verschiebt den Release und haut das doch mit rein.
Ja, ja, eben.
Du kannst nicht vor Release sagen, ja, wir haben hier noch was, ihr könnt jetzt 60 Euro für das, oder 70 Euro für das Spiel zahlen.
Es sind ja nicht mehr 60, es ist ja nochmal mehr.
Ja. Und dann einfach jetzt sogar schon vorbestellbar, 25 Euro einen Monat später. Leute!
Das ist furchtbar. Ja. Also wenn ich mir auch überlege, in welche Pokémon-Spiele waren das zum Beispiel, wo du auch am Ende nach Kanto einfach konntest?
Ah ja, das war Hard Gold, Soul Silver.
Ja.
Das wär, aber auch generell schon Gold und Silber.
Ja. Das wäre inzwischen auch ein DLC.
Ja, aber das wäre nochmal genauso lang.
Ja. Das wäre inzwischen ein Ding von, keine Ahnung, oder auch ein Pokémon Schwert und Schild.
Ja.
Wo es dann heißt, ja, hier, diese weitere Insel,
die
kostet jetzt einfach 20 Euro.
Die hätte im Spiel sein müssen.
Ja. Das, also, um da nochmal ganz kurz aber auf deine Frage zurückzukommen, das war jetzt nichts, wo ich mir gedacht habe, das müsste im Spiel sein, aber das erste Mal, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Oder andersrum noch kurz, andersrum, ich finde zum Beispiel bei Anno, verstehe, also die haben auch sehr schnell gesagt, hier kommt Season Pass quasi, da kommen diese ganzen Erweiterungen. Da verstehe ich es ein bisschen, weil da ist der Großteil der Erweiterungen halt so freiwillige kosmetische Sachen.
Ja.
Da kannst du da wirklich einfach sagen, yo, keine Ahnung, einen Monat nachdem das Spiel raus ist, kommt für diese Bevölkerungsklasse ein großes Designpaket.
Ja.
Dass sie sagen, also wo die auch sagen, okay, in dieser Zeit sind die meisten SpielerInnen an dem Punkt im Spiel angekommen. Und wenn sie wollen, kannst du dir halt dann da noch, keine Ahnung, irgendwelche Strandpromenaden kaufen. Ja. Wenn du es nicht hast, hast du es nicht, ist egal. Und die gescheiten DLCs, die kommen dann auch wirklich, also die sagen dann auch, okay, also hat Anno das Team selbst angekündigt, sagen halt, okay, diese kleinen Mini-Add-ons, die sind jetzt schon halb fertig, aber da können wir auch gucken, da könnt ihr, ich glaube, mit der aktuellen DLC-Reihe konnte man auch erst abstimmen. Und diese Abstimmung kam, als das Spiel raus ist. Also sie haben halt quasi gesagt, hey, ihr habt jetzt eine Woche das Spiel gespielt. Welches von diesen kosmetischen Design-Sachen wollt ihr als erstes haben?
Ja.
Ah, das, okay, dann kriegt ihr das. Ist in einem Monat draußen, ist im Season Pass oder kauft es für 5 Euro. So.
Ja.
Oder dann halt die gescheiten DLCs, wo es wirklich heißt, hey, ein ganz neues Gebiet und neue Spielmechaniken und sowas. Das kommt dann in der Regel nach so einem halben Jahr.
Ja, genau.
Aber auch da, weil sie halt sagen, hey, wir machen das Spiel fertig.
Ja.
Wir gucken, dass alles läuft.
Ja.
Jetzt läuft das Spiel. Gut, ihr spielt das. Jetzt setzen wir uns an die Entwicklung vom nächsten Gebiet.
Ja, und das ist ja auch.
Und das finde ich ist okay.
Das ist okay, weil das sind Sachen, die wären in der Zeit nicht mehr drin gewesen. Es gibt ja auch positive Seiten von, man kann ein Spiel nochmal nachbessern, nämlich zum Beispiel gute DLCs, wie jetzt, weiß ich nicht, die Witcher-DLCs.
Ja.
Wo du nochmal jeweils 20 bis 30 Stunden Story hast, die auch ewig gebraucht haben, bis sie rausgekommen sind, weil die halt erstmal gemacht werden müssen. Oder auch Cyberpunk jetzt. 25 Stunden extra Story, ja, natürlich zahle ich dafür 20.
Ja, ja. Plus Witcher-DLCs, die ewig brauchen, um rauszukommen. Was ist das? Das neue The Witcher 3-DLC für
ein Spiel? Das kommt erst nächstes Jahr.
Ich weiß, aber wann kam Witcher 3 raus?
Das ist 2015.
Das ist 11 Jahre her.
Ja.
12 Jahre zum nächsten DLC.
Ja.
Das ist insane. Das
ist aber auch eine Brücke zwischen
beiden. Ja, ja, ich weiß. Aber auch finde ich cool irgendwie, weil es hat was.
Und auch da weiß man, die nehmen sich Zeit und die machen das auch gescheit.
Ja, exakt.
Ich meine nur grundsätzlich, also wie gesagt, dass DLCs existieren und sowas, ist jetzt einfach so, weil sich auch da die Kultur verändert hat, hin. Es gab auch wir hatten sehr viel dunklere Zeiten, was so Extra-Content angeht, wenn man jetzt mal an, was war es, nicht Shadow of Mordor, sondern das danach.
Ah, Shadow of War? Nee, das andere.
Nee, doch, es ist Shadow.
Doch.
Warte. Auf jeden Fall das zweite.
Das Herr der Ringe-Spiel.
Herr der Ringe-Spiel.
Ja.
Dass du nicht spielen kannst, ohne extra Geld auszugeben. So. Wir haben auch diese Zeiten hinter uns.
Ja.
Aber trotzdem hat man so ein bisschen, also gerade auch mit so der One-Patch-Sachen, mal zum nächsten kleinen Slot in diesem Themengebiet weiterzuspringen.
Und ich möchte noch ganz kurz eine Kleinigkeit dazu sagen, noch, was ich vorhin ansprechen wollte, zum Thema DLC, wo ich mir dann zum Anno-Ding übergegangen bin. Das war jetzt nicht ein Ding, wo ich gesagt habe, das hätte eigentlich im Spiel sein müssen, wo ich das erstmal ein bisschen enttäuscht war, weil ich mir auch das DLC nicht leisten konnte, das ist falsch. Und mir halt dachte, ich bin jetzt nicht bereit, nochmal das Geld dafür auszugeben. Das war bei Assassin's Creed Odyssey, weil das auch da ein Ding war, was inzwischen ja auch oft schon normal ist, dass es gleichzeitig mit dem DLC ein Update gab, was das DLC quasi auch schon, auch wenn du das DLC nicht hast, das DLC ein bisschen ins Spiel eingebunden hat. Und die Enttäuschung, die ich hatte, als ich gesehen habe, oh, eine neue Quest, und mir dachte, ich weiß, es kommt zwar eigentlich, es ist eigentlich dieses DLC, aber jetzt kommt da diese Quest, und dann habe ich diese Quest gespielt und hieß es, oh ja, jetzt müssen wir hier lang. aber dann kam die Quest nicht weiter. Und dann habe ich gegoogelt und hieß es, ja, damit diese Quest weitergeht, musst du 30 Euro ausgeben. Und dann saß ich da und dachte mir, ja, es gibt ja eigentlich Sinn. So, die haben schon recht, das ist ja das DLC, aber...
Nein, aber das ist fast im Arsch, weil, also keine Ahnung, das ist auch großer Vorteil von so Gameboy-Spielen oder DS-Spielen auch noch. Du hast ein Spiel, das hast du in der Hand und das ist fertig. Das ist die bestmögliche Version, die diese Leute geschafft haben zu machen.
Ja.
Das sieht so gut aus, wie es aussehen soll. Das ist von der Story her so, wie es sein soll. Also im besten Fall natürlich gibt es auch schlechte Gameboy-Spiele, offensichtlich.
Ja, ja, klar.
Aber das wäre auch jetzt ein schlechtes Spiel.
Ja.
So, aber du hast einfach die bestmögliche Version. Das ist das, was sie den SpielerInnen präsentieren und sagen, das ist unser Spiel, spiel das und hab Spaß. Da ist alles drin. Das ist ein fertiges, komplett gutes Spiel, so wie es sein soll. Und das hast du nicht mehr.
Nein, nein, nein. Das ist inzwischen ein bisschen, also...
Wobei, doch... Jo. Das hast du noch, aber wo, dazu komme ich später.
Krass, okay. Du wolltest, glaube ich, zu einem nächsten Punkt switchen, oder?
Das ist ein bisschen der Punkt. Also auch der, also weil das ja auch die Herangehensweise an Spiele oder wie Spiele machen gemacht wird, ändert. Also weil, klar muss man zu einem gewissen Punkt ein fertiges Spiel haben, aber man kann ja noch ein Day-One-Patch machen. Das kann ja auch erstmal, erinnere dich an Cyberpunk-Release.
Ja, ja, der war furchtbar. Da ging ja gar nichts.
So, und natürlich haben die da auch Einbüßungen gemacht und das wird, glaube ich, CD Projekt Red nicht nochmal passieren.
Nein.
Aber dass sowas jetzt möglich ist, das dann noch in dem Ausmaß zu fixen.
Das macht ein bisschen faul.
Ja.
Weil du weißt, wenn es...
Also nicht faul,
aber...
Aber es, man hat einfach die Erlaubnis, ein Spiel rauszubringen, das man selber vielleicht so gar nicht spielen würde.
Ja. Ich glaube, das hatte ich zum Beispiel, also nicht das, sondern ein eigentlich positives Beispiel, wo ich aber auch mir gemerkt habe, wie sehr mich dieses wie Spiele heutzutage funktionieren, auch selbst irgendwie mitgenommen hat. Der Tears of the Kingdom Release.
Ja.
Zelda. Wo es dann auch von, also recht schnell hieß, ja, in Breath of the Wild hattet ihr ein DLC, wo nochmal irgendwie Kostüme dazu kamen und dann eben noch so ein bisschen extra storymäßig. Ja. Das habt ihr dieses Mal nicht mehr.
Ja.
Weil wir halt einfach gesagt haben, nein, das Spiel haben wir jetzt so fertig gemacht, wir haben keinen Grund mehr, noch mehr Content dafür rauszubringen. Und das ist an sich ja fantastisch.
Ja.
Aber ich habe für mich irgendwie gemerkt, dass ich mir kurz dachte, oh, schade. Hm. Aber auf der anderen Seite ist ja alles, was in Breath of the Wild in einem DLC verpackt war, jetzt im Hauptspiel von Tears of the Kingdom drin. Es braucht kein DLC.
Ja, genau.
Aber ich war trotzdem irgendwie kurz enttäuscht.
Nee, ich finde, und da ist lustigerweise, bis jetzt auf diese Pokémon-Geschichte, auch so Nintendo irgendwie noch ein Positivbeispiel.
Ja.
Oder auch so klassische Sachen wie ein Dragon Quest immer noch, die, zumindest 11, da kam dann halt irgendwann eine Definitive Edition raus. Also die haben das Spiel noch mal besser gemacht und angepasst mit Extra Story. Sowas.
Mhm.
Auch die Persona-Reihe macht keine DLCs. Die bringen dann ein paar Jahre später noch mal das Spiel raus mit teilweise 40 Stunden Extra Story, wenn man will. So. Und das geht ja auch.
Ja, ja.
Also ich offensichtlich funktioniert es ja noch.
Ja, ja.
Genauso Fire Emblem, wie vorgesagt, Three Houses. Kein DLC, das war einfach fertig.
Ja. Stimmt, das macht Nintendo eigentlich ganz gut. Die geben sich noch, weil es halt auch ein Powerhouse ist. So, ja. Also ich verstehe, dass es kleinere Entwicklerstudios sagen, ja gut, aber unser Publisher will ja auch irgendwie, dass das Geld nicht nur im ersten Release-Code reinkommt, sondern da soll ja noch Stück für Stück was reinkommen. Deswegen machen wir es hier und so. Deswegen machen wir es wie Bethesda in Elder Scrolls 4 Oblivion und fangen an mit Mikrotransaktionen und beginnen den Trend der Mikrotransaktionen, indem du dir für 5 Euro eine Pferderüstung kaufen kannst. Und hätten wir diese Pferderüstung nicht gehabt, wären wir jetzt in einer anderen Timeline.
Das stimmt.
Hoppla. Nee, aber ich finde auch, dann zum Beispiel zu sagen, okay, das Spiel, also, wenn du jetzt sagst, gut, wir bringen einen Re-Release raus, zum Beispiel, weil dieses Spiel ist noch auf einer alten Hardware, jetzt kommt es auf die neue Konsole, wir machen das Spiel eh schön, bringst du die neue Konsole raus, dann können wir auch gleich noch 30 Stunden Content oben draufhauen. Ja. Finde ich es eigentlich ein sehr schöner Ansatz.
Ja.
Weil das ist trotzdem so ein Ding von auch, also, es ist jetzt nicht nur zu sagen, hallo, kauft euch dieses Spiel nochmal, weil jetzt ist es ein bisschen hübscher, sondern sagen, hallo, das ist das Spiel, wie ihr es kennt. Wir haben nichts daran geändert, aber es kommen, wenn du willst, noch Sachen oben drauf und es sieht schöner aus. Ja. Oder du kannst jetzt auf deiner aktuellen Konsole spielen.
Genau.
Und ich finde, das ist cool.
Und jetzt will ich tatsächlich mit Blick auf die Uhr, die ich nicht habe, weil ich mein Handy nicht hier habe, zum nächsten Punkt kommen, weil wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie sich Spiele so vom, also auch preislich geändert haben, weil einfach alles teurer wird. Aber auch von so Kultur wie, weiß ich nicht, DLCs, wie fertig ist ein Spiel. Ich würde aber gerne auch noch drüber reden, weil das hat sich auch sehr stark verändert, wie Spiele generell sind. Ich mache ein Beispiel, damit du checkst, was ich meine.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Questmarker sind ganz groß im Kommen. überall und ich merke das, oder mir ist das aktiv aufgefallen, weil da auch Cyberpunk lustigerweise ein sehr gutes Beispiel für ist. Und Hogwarts Legacy, das eine gute Freundin von uns spielt, gerade dafür ein bisschen ein schlechtes Beispiel ist, wie sie mir gestern erzählt hat. Weil sie war so, ja, ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe jetzt die Hausaufgabe fertig und dann ist immer so, dass dann so ganz, ganz viele neue Markierungen auf der Karte losgehen und da muss ich mich jetzt ein bisschen durcharbeiten. Auch Beispiel dafür zum Beispiel die Spider-Man PS4-Spiele fallen mir gerade ein, wo du auch 17 verschiedene Quests hast, die immer offen sind, die du immer auf der Karte siehst, wo du dann hinlaufen kannst und die nachverfolgen und dann gibt's noch Collectibles auf der ganzen Insel, die dir einmarkiert sind und du hast so viel zu tun und auch aktiv siehst du, was du zu tun hast. Das ist der wichtige Punkt, finde ich.
Ja.
Dass es mich teilweise
stresst
und überfordert. In einem Cyberpunk auf der anderen Seite gibt es auch so Overworld Collectibles, aber es gibt halt genau eine Reihe davon oder zwei, glaube ich, die ganz leicht markiert sind. Und alle Sidequests und Quests, die du bekommst, werden dir nicht auf der Karte markiert, sondern die passieren halt so, während du spielst, kriegst du mal einen Anruf und dir wird gesagt, hey, hier kannst du hin. Und dann hast du halt einmal 5 Quests offen, die dir aber auch nicht die Karte voll spammen, sondern die halt in deinem Questmenü sind.
Ja.
Und wenn ich eins auswähle, dann laufe ich dem hinterher.
Das ist das, das finde ich sehr gut. Ich finde auch ein anderes positives Beispiel, weil du gerade Hogwarts Legacy erwähnt hast, ein anderes Harry Potter Spiel, das Lego Harry oder die Lego Harry Potter Spiele, wo du ja auch unfassbar viele, also was ich vom Konzept her auch sehr schön finde, dass du da unfassbar viele Collectibles hast, die sind nicht markiert. Kannst sie dir du kannst dir irgendwann so einen extra roten Stein kaufen und finden und freischalten, dass du auch da irgendwie so einen kleinen Marker hast oder dass du dir irgendwie da das grob angezeigt wird. Aber dass die meisten Collectibles erstmal versteckt sind. Aber gleichzeitig auch nicht, dass man sagt, oh Mann, die sind versteckt, ich finde die nicht. Sondern dass die Welt einfach so aufgebaut ist, dass du verstehst, wo was ist und dass du es einfach siehst. Und dass du an Markern deine eine Hauptquest hast.
Ja.
Und diese Hauptquest, die findest du immer, weil da ein Geist hinschwebt, der so blaue Steine hinter sich her. Und du musst immer den blauen Stein hinterher rennen und dann kommst du zur Hauptquest. Ja. Und alles andere findest du währenddessen einfach so nebenher und musst es nicht bewusst suchen, weil du findest es halt eh.
Ja, voll. Und das ist auch zum Beispiel da auch wieder Dragon, es ist ja immer dieselben Spiele hier, weil da fällt es mir einfach positiv aus und die spiele ich gerne. Auch deswegen unter anderem die Dragon Quest Spiele. Auch da, es gibt sehr viele Sidequests in dieser Welt. Du musst halt den richtigen NPC finden und mit ihm sprechen und dann sagt er dir das.
Ja.
Und nicht, ich betrete ein Gebiet und laufe an jemanden vorbei und sehe direkt 17 Questmarker.
Ja, ich finde es auch bei um wieder auch gleichzeitig wieder was zu sagen, auch bei den aktuellen Zelda-Spielen, die ja schon noch eine Karte haben und du da schon noch Markierungen setzen kannst und sowas. Aber wo du auch, und ich finde, das macht allein schon bei einem Spiel, da hast du ja unglaublich viele Quests, die auch markiert werden können.
Ja.
Aber ich finde, was bei einem Spiel einen großen Unterschied macht, ist, du kannst da eine markieren.
Ja, das stimmt.
Und dann ist diese eine gerade deine aktive. Und klar macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich eine auswähle und dann die entwähle und eine andere anklicke. Aber ich finde einfach nur allein, dass das Spiel dir sagt, nee, stopp, du machst jetzt diese eine Quest und danach machst du die und danach machst du die. Und nicht, du musst jetzt, also auch in Skyrim zum Beispiel, wo du halt, also wo ich mich kenne, wo ich halt irgendwann sage, okay, gut, ich würde gerne das und das und das an Nebenquests mal ausprobieren. Hier ist so ein sonstiger Punkt. Das mache ich gerade irgendwie nebenher und das ist die Hauptquest. Und dann habe ich auch wieder 40 gleichersehende Marker, die mir oben angezeigt werden. Und dann renne ich halt irgendwo hin. Und dann finde ich, merke ich auch für mich, dass ich oft spiele inzwischen einfach nach diesen Questmarkern spiele.
Ja, genau. Man also, arbeitet auch, einfach ab.
Ja, dass ich auch nicht mehr gucke, oh, wo führt mich dieser Weg hin, sondern, ah, da ist der Questmarker, ich laufe jetzt geradeaus in diese Richtung und dann versuche ich irgendwie über einen Felsen rüber zu klettern und merke danach erst, dass da eine sehr schöne Straße war.
Ja, und auch das passiert gefühlt weniger, also dass ich wirklich da auf Game Design konzentriert bin und gesagt, okay, wie kriege ich jetzt Leute darauf hin, dass sie diese Quests machen und die finden und auch wirklich die Welt erkunden und das besser belohnt wird als mit einer Truhe, die mir 5000 Gold gibt oder sowas, weil ich da langgelaufen bin, sondern tatsächlich irgendwie, ich will eine Truhe finden, in der ist eine Notiz und wenn ich diese Notiz lese, dann gehe ich woanders hin und irgendwie so, weiß ich nicht, so Mysterien, wo man einfach nachgehen kann und ich denke da zurück an, weiß ich nicht, zum Beispiel Final Fantasy 9, wo es solche Questlines gibt, die halt komplett darauf basieren, dass du mit den richtigen NPC sprichst. Es gibt keine Questlog, wo ich nachlesen kann, was passiert ist, sondern ich muss halt selber draufkommen.
Ja.
Und das ist so cool, weil sich da alles auch sehr viel belohnender anfühlt, wenn man dann wirklich dahinter kommt, was man machen muss und wo man hin muss und dann im Zweifel auch merken kann, oh, das habe ich jetzt verpasst.
Ja. Nee, das finde ich auch. Also ich finde eh allgemein dieses Ding, dass das Spiele einem auch, also, dass es auch okay ist, Sachen zu verpassen. ja. bei Spielen. Das fällt irgendwie inzwischen ein bisschen, es gibt inzwischen viel mehr dieses Ding von, du musst das und das und das und das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du. Und dadurch nimmt's auch, also ich weiß noch, keine Ahnung, bei den, um wieder auf die Lego-Spiele zurückzukommen zum Beispiel, weil ich finde, die machen das sehr gut. Da sind eigentlich alle Collectibles egal.
Ja.
So, du kannst, es gibt 5000 Charaktere, die du freischalten kannst. Die brauchst du aber nicht, um weiterzukommen. Weil die relevanten Charaktere, die du brauchst, um weiterzukommen, die schaltest du über die Story frei. Ja. Und alles andere nebenher. Heißt aber auch, dadurch, dass es so viel gibt, was aber alles nicht so wichtig ist, freust du dich umso mehr, wenn du plötzlich durch Zufall irgendwo in einen extra Raum reingehst, den du gerade siehst, und dann da ein Rätsel löst und dann schaltest du was frei.
Ja.
Weil du dir denkst, hey, das war voll cool, aber gleichzeitig das Spiel auch nicht sagen muss, geh doch mal dahin, weil da ist ein extra Charakter, den du jetzt brauchst, um weiterzukommen, weil du brauchst ihn nicht.
Ja.
Du kannst auch ohne spielen, aber du kannst jetzt auch mit ihm spielen, den du freigeschaltet hast, weil du halt irgendwie von dir aus draufgekommen bist, mal zu suchen.
Und auch da, finde ich, gibt's natürlich auch wieder Sachen, wie man das einfach, weil ich glaube nicht, dass wir wegkommen von Questmarkern und Zeug, aber man kann es einfach schöner lösen. Und ich finde auch, dass jetzt die Spiele, die wir hatten, wie zum Beispiel ein Cyberpunk oder auch Tears of the Kingdom, ich glaube, Breath of the Wild war es auch, da war es eigentlich genauso wie Tears of the Kingdom von den Quests, ja. Oder zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell Pragmata, wo einfach ganz klar, also wo du dir mehr oder weniger sehr einfach aussuchen kannst, was du machst.
Ja.
Weil zum Beispiel Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, gibt es verschiedene Arten von Quests. Einmal offensichtlich die Hauptquest. Und dann gibt es diese, ich weiß nicht mehr, wie sie halt mal zum Weile her ist, aber diese lila markierten, ich nenne sie mal primäre Nebenmissionen, die dir auch wirklich noch mehr Story und Lore geben. Und dann gibt es noch diese Basic-Sachen von Renne von A nach B und dann kriegst du ein Schwert.
Ich brauche übrigens jetzt fünf, das und das.
Genau.
Und dann kriegst du 500.
Das heißt, ich zum Beispiel, als ich gespielt habe, wusste, ich will alles von dieser Welt und von dieser Lore erfahren. Also spiele ich die Hauptquest und die lila Nebenmissionen. Und die anderen sind mir erstmal egal.
Ja, dann passieren, wenn du willst, eh nebenher.
Passiert nebenher. Eh
irgendwo vorbei
oder ich google, hey, wo kriege ich das und das Schwert her und dann mache ich eine von diesen Quests.
Ja.
So auch im Pragmata. Ich wusste genau, ich will die Hauptstory und ich will mehr von dieser Welt und von dieser Lore erkennen. Also werde ich jetzt losziehen. Es gibt so verschiedene Erdberichte, die man finden kann, die einem da ein bisschen Lore geben, um die Base voll zu machen. Und es gibt so eine Bingo-Karte, die man füllen kann, um so einen geheimen Bericht freizuschalten. Ich wusste, das sind die Sachen, die will ich wissen. Alles andere gibt mir halt Cosmetics oder ein 100% am Ende, die will ich gar nicht.
Ja.
Das heißt, ich werde jetzt diese Quests nachgehen, die machen, bin fertig. Ja, genau das gleiche das in Cyberpunk. Es gibt primäre Nebenmissionen und es gibt normale Nebenmissionen.
Ja.
Ich weiß, ich will die primären spielen.
Ja. Und ich finde auch trotzdem schön, dass wenn du trotzdem sagst, hey, ich habe irgendwie, also ich kenne mich auch, ich bin sehr schlecht darin, ein Spiel weiterzuspielen, nachdem ich es durchgespielt habe. Also ich, wenn ich überlege, wie oft ich in Skyrim mir dachte, ach komm, ich mache jetzt kurz die Hauptmission fertig und danach mache ich die ganzen Nebenquests.
Ja.
Hauptmission fertig, Spiel weggelegt, Ende. Und deswegen, aber ich finde es dann halt auch da cool zu sagen, okay, du kannst jetzt, wenn du willst, jetzt schon dich wirklich mal reinstemmen und sagen, ich arbeite jetzt 30 von diesen Nebenquests ab, um mal wirklich einfach alles auszuprobieren und alles anzugucken und irgendwie neue Gebiete dann auch ein bisschen besser zu erkunden. Und wenn du es nicht machst, dann hast du es halt nicht gemacht. Dann wird auch deine Spielerfahrung jetzt nicht viel schlechter. Es passt trotzdem alles, du kannst das Spiel auch einfach nur der Hauptquest folgend durchspielen und halt vielleicht noch so ein oder zwei so Story-Nebenquests machen.
Ja.
Und wenn du alles andere ignorierst, dann ist das Spiel für dich trotzdem cool.
Ja.
Aber wenn du die ganzen Sachen machst, ist das Spiel für dich trotzdem cool. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Mischung.
Genau, und da auch, was auch, finde ich, früher, also offensichtlich, das sind alles Sachen, die sich offensichtlich jetzt ändern und Spiele sind jetzt nicht scheiße, die rauskommen.
Nein.
Weil sie so sind, sondern das ist einfach eine Veränderung, die sich jetzt halt eingebürgert hat. Und es gibt Spiele, die machen das, also lösen das angenehmer und besser als andere.
Ich glaube, wo wir halt gerade in der Phase sind, wo das immer noch vergleichsweise neu ist.
Ja.
Und deswegen ganz viele Spiele einfach rumexperimentieren und wir in ein paar Jahren auch wieder in einem System sind, was auch da wieder besser funktioniert, wo dann einfach was anderes wieder
nicht so unbedingt
funktioniert. Also ich glaube, das wird immer irgendwie.
Ja, und ich denke auch, das ist ein Punkt mit rumexperimentieren, teilweise aber auch sehr viel weniger. Also teilweise ist es also gerade. Also viele Spiele sehen erstmal sehr gleich aus, trauen sich nicht sehr an experimentierfreudige Stile oder Richtungen und wenn, dann ist das immer sehr, sehr cool. Aber auch, was so Stories angeht oder was Gameplay angeht, sehr viel, sehr gleich, hat sich inzwischen sehr, sehr eingefunden. Und dann ist es halt schön, wenn man so Spiele hat, wie zum Beispiel ein Clair Obscur letztes Jahr.
Oh ja.
Oder jetzt Pragmata, um auch ein Nicht-Indie-Studio zu sagen.
Ja.
Die sich da halt immer wieder neu erfinden oder sich tatsächlich neue Sachen trauen.
Ich wollte sagen, das ist ganz wichtig, sich zu trauen, weil ich glaube, auch in der Community ist inzwischen ganz stark so ein Ding von, nein, ein Spiel braucht gute Grafik. Gute Grafik heißt Realismus.
Ja.
Und an der Story sollte das und das und das bieten. Und deswegen machen halt die Studios das, weil das scheint ja zu funktionieren.
Auch da, ich finde das so crazy mit der Grafik, um nur ganz kurz da noch drüber zu reden.
Ja, klar.
In der Regel ist es mir scheißegal. Also offensichtlich, ich spiele alle meine Spiele gerade auf der Switch 2.
Ja.
Und ich bin auch gerade gewillt, weil ich gesehen habe, dass es, glaube ich, im Sale ist, Witcher 3 nochmal für die Switch 2 kaufen, einfach um unterwegs zu spielen.
Ja.
Also mir ist Grafik wirklich egal.
Ja, ja. Also ich finde, so bei modernen, aktuellen Spielen, ja, wo auch irgendwie so ein Selling Point wirklich ist, dass sie das,
ja, ja,
und das optisch sehr schön machen, denke ich mir, okay, ich versuche das schon irgendwo zu spielen, wo ich das mitkriege.
Ja.
Alles andere ist mir egal.
Und da finde ich es irgendwie spannend, wie so die Spiele, die, oder die Ära, die sich am besten hält, hat wirklich die ganz klassischen alten 2D
ja,
Pixel-Spiele sind, also die SNES Gameboy-Zeit.
Ja.
Weil dieser Stil, der jetzt auch durch
halt
2D, HD teilweise ja weiter imitiert wird in Octopath Traveler und sowas, mhm, der ist, sieht bis heute genauso fantastisch aus wie da ein Chrono Trigger. Sieht immer noch,
yes,
stunning fantastisch aus. Final Fantasy 7 und 8 sehen halt Arsch aus inzwischen.
Ja, weil man sich halt auch damals, also weil man halt um die technischen Limitierungen, ja, rumgearbeitet hat und ein Charakterdesign zum Beispiel erstellen musste, was halt so funktioniert.
Ja.
Aber weil es so funktioniert, funktioniert's.
Ja.
Auch jetzt und auch in 50 Jahren.
Genau, und das finde ich so crazy, dass gerade die aufwendigeren 3D-Spiele, seit wir 3D-Spiele spielen und haben,
ja,
die einfach so unfassbar viel schneller altern oder sehr schnell alles erstmal sehr gleich aussieht.
Ja, weil die halt auch immer versuchen, also andersrum, nicht versuchen, mit der Technik zu arbeiten, sondern das Maximum rauszuholen.
Ja.
Und das Maximum, also inzwischen geht's.
Ja.
Ich glaube, inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo bessere Grafik in Spielen wirklich langsam nicht mehr viel mehr rausholen kann.
Ja.
Du kannst noch so sehr sagen, oh, jetzt haben wir noch hier diese Lichteffekte obendrauf. Wenn ich mir angucke, wie ein Assassin's Creed Odyssey, Origins von vor inzwischen auch irgendwie fast 10 Jahren aussieht,
mhm,
dann sieht das nach modernen Standards aus wie ein perfektes, ja, Spiel. Das sieht fantastisch aus. Es wird sich nicht mehr so viel ändern können, was die Grafik angeht, finde ich.
Ich weiß es nicht. Du musst dir mal denken, ganz kurz, als ein ja, okay, Mario 64 ist nicht unbedingt, aber vielleicht ein Zelda Ocarina of Time oder damals auch die alten GTA-Teile, als die oder wenn du dir Tomb Raider, die ersten Spiele, anschaust, jetzt,
mhm,
als die rausgekommen sind, waren Leute so, damn, das ist fotorealistisch, besser wird es nicht.
Das stimmt.
Also ich glaube, auch jetzt können wir immer noch, also noch besser werden.
Ja, aber ich glaube, sehr viel langsamer, weil wenn man
an
Tomb Raider 1 und dann in Tomb Raider 2 mit einem, ja, zeitlichen Unterschied von so 2 Jahren,
ja,
sah grundverschieden aus und sah wieder perfekt aus.
Ja.
Ich glaube, in
10 Jahren sehen Spiele sehr anders aus.
Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch wieder weggeht von diesem Ding von, es muss alles realistischer werden, weil, ja, es halt wirklich irgendwann so langsam, also, wie gesagt, ein Vergleich von einem Tomb Raider 1 und 2 von 2 Jahren, das sind technisch andere, grafisch andere, ja, Spiele, optisch. Waren gerade sehr viele Wörter gleichzeitig. Der Unterschied zwischen Assassin's Creed Origins und jetzt dann einem Assassin's Creed Shadows,
ja,
ist da, ja, wir haben neue Wetterphysik und sowas und das funktioniert und das funktioniert. Aber nebeneinander sehen die Spiele erstmal bei gleichen Bedingungen quasi gleich aus.
Ja.
So, ja, hier ist der Schatten ein bisschen besser, hier fällt das Licht ein bisschen anders. Aber es geht, es ist alles, ja, vergleichbar. Und deswegen bin ich mir auch recht sicher, dass halt in 10 Jahren, es wird ja immer langsamer gehen, die Technik, ja, noch besser und schöner zu machen.
Voll.
Dass es halt irgendwann wieder weggehen muss von alles ist realistisch, weil halt irgendwann alles realistisch,
ja,
ist. Und nichts Besonderes mehr ist. Also, es war was Besonderes zu sagen, unser Spiel sieht möglichst fotorealistisch, mhm, aus. Das ist halt nicht mehr.
Nee.
Das können die alle.
Und ich muss auch sagen, um jetzt den Bogen zum Ende dieser Thematik zu spannen, dann können wir vielleicht noch kurz über unsere Topliste reden.
Ich würde fast sagen, wir spannen den Bogen zum Ende dieser Folge mit Blick auf die Uhr.
Okay, dann machen wir heute keine Topliste, machen wir nächstes Mal 2.
Ist eine Bonusfolge.
Dann will ich trotzdem noch eine Lanze
brechen, ja,
weil all diese Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, ich habe letztes Jahr ein Spiel gespielt, ein sehr neues Spiel, das all die Sachen sehr gut gemacht hat. Keine Questmarker in der Welt, die Sachen selber erkunden, also alles verpassbar. Alles an Sidequests, alles an dem, was man machen kann, sehr leicht verpassbar. Deswegen will man alles erkunden, will alles bespielen. Gleichzeitig einfach alles ein fertiges Spiel, das schön ist, das ein DLC bekommen hat,
ja,
das aber kein DLC war, sondern ein extra Download mit einer kompletten neuen Insel und neuem Spielgebiet, umsonst,
ja,
war Clair Obscur, ja, Expedition
33.
Das hat genau die Sachen gemacht, die, ja, ich an Videospielen von früher so liebe. Es lohnt sich zu erkunden, es lohnt sich rumzulaufen, es lohnt sich das Spiel zu entdecken. Und deswegen, ich hab's vorhin angeteased.
Ja.
All diese Sachen gibt es noch.
Ja.
Diese Probleme, die ganz viele Spiele haben von alles ist zu viel, alles sieht irgendwie gleich aus, unkreative Lösungen für offensichtliche Probleme. die gibt es und die werden auch immer mehr appreciated, auch in so also in so Events wie den Game Awards oder sowas. Ja. Das sind alles Indie-Spiele.
Ja, ja.
Da passiert das.
Ja, weil du
und
halt
zwar noch mehr, also beziehungsweise jetzt zum Glück noch viel offensichtlicher und viel mehr appreciated als noch vor 5 bis 10 Jahren.
Ja. Ja, es sind halt moderne Studios, die trotzdem quasi die gleichen Schwierigkeiten haben wie frühere große Studios.
Ja.
Weil du halt, also ein Ubisoft muss nicht mehr darauf achten, was sie mit welcher Engine wie machen. Das ist egal, die können sich alles erforschen, alles leisten. Das ist egal.
Und die wissen, das verkauft sich auch so, sie müssen jetzt nichts Besonderes machen.
Ein kleineres Indie-Studio muss noch überlegen, wie sie mit ihren Ressourcen umgehen und deswegen halt auch kreative Entscheidungen treffen. Und diese kreativen Entscheidungen, die lohnen sich irgendwie immer.
Und das ist halt das Coole, dass sich das inzwischen auch wirklich lohnt. Also wenn du jetzt überlegst, was hatten wir zur Anfangszeit von so, wo Indie-Spiele aktuell geworden, oder wo man so richtig mitbekommen hat, dass es die gibt, die ersten großen Gehypen, so ein Stardew Valley, Hollow Knight, was gab's dann noch? Einige, also was heißt einige, ein paar wenige, Undertale zum Beispiel noch. Inzwischen hatten wir letztes Jahr in den Game Awards ein Clair Obscur, das, ja, Leute streiten sich, ob es ein Indie-Studio ist, ich sage ja.
Ja.
Es erfüllt auch alle, finde ich, Punkte, die da positiv für sprechen. Sowie auch negativ von Jay und Zeug so. Silksong, Indie-Spiel, Blueprints war doch auch.
Ja.
Oder war es das Jahr davor? Nee, es war dieses Jahr.
Das war auch dieses Jahr, ja.
Auch ein Indie-Spiel. Und dann war noch Bonanza, kein Indie-Spiel. Death Stranding 2 auch nicht, würde ich jetzt sagen, Hideo Kojima.
Ich wollte sagen, ich finde, sobald der Name Hideo Kojima draufsteht, ist es kein Indie-Spiel mehr.
So, das sind alles Indie-Spiele gewesen zum Großteil und hat es ja dann auch gewonnen. Weil da einfach auch vor allem, glaube ich, noch die Leute sitzen, die richtige Passion haben und die auch so an das Spiel drangehen, dass sie sagen, also haben wir ja auch die Clair Obscur ganz viel gesagt und offensichtlich auch Team Cherry von Hollow Knight und Silksong. Ja, das dauert halt länger.
Ja.
Das braucht mehr Zeit, aber dafür machen wir das Spiel, das wir selber spielen wollen.
Ja, die müssen, also sie können, aber müssen sich halt diese Mühe geben, weil sie es nicht so einfach haben, aber gleichzeitig bedeutet dieses Mühe geben auch, dass sie halt viel mehr rausholen können, weil sie die Möglichkeit haben, drüber zu überlegen, was sie jetzt eigentlich machen und sich bei jeder Entscheidung wirklich Zeit lassen können und auch müssen.
Voll, und auch da, ich merke es jetzt immer mehr und deswegen auch Ansage an euch da draußen, haltet Ausschau so. Also wenn ihr auf Events seid, wie Gamescom oder jetzt hier in München die GG Bavaria war, die Indie-Areas sind immer die spannendsten.
Ja.
Also natürlich kriege ich
an Leute da.
Und sowieso super liebe Leute da, weil da habt ihr in der Regel auch einfach die Leute, die die Spiele gemacht haben und könnt mit denen reden. Und das ist so cool, weil die eine Leidenschaft haben, die ihr in dem Gespräch und in dem, wie sie euch ihr Spiel erklären, auch merkt. Und natürlich kriege ich an einem Resident Evil 9 Stand coolen Resident Evil 9 Merch. Natürlich kriege ich an einem Lego Batman Stand eine coole Lego Batman Figur. Aber das Spiel, das ich da für eine Stunde oder eine halbe oder auch nur 10 Minuten spielen kann, ich weiß, wann Batman rauskommt. Ich weiß, ich werde es mir kaufen, ich werde es spielen.
Ja. Ist egal.
Wenn ich nicht in die Indie-Area gehe, sind da 10 Spiele, die ich nie wieder sehen werde. Die alle insane cool sind. Ich habe letztes Jahr, habe ich mir so viele davon geholt, habe mir die Karten damit genommen, damit ich mir die merke, damit ich die pre-saven kann. Alle Spiele, die ich nie entdeckt hätte, wenn sie nicht gerade einen Hype bekommen wie Silksong, was sie wenigstens bekommen.
Ich wollte sagen, das ist ja, also die paar, die das kriegen, super cool, gönne ich denen. Es ist ja nicht mal 1% an Spielen.
Nein,
es ist auch Concept Nautica hatte Glück. Es war auch ein Indie-Spiel, es wäre auch untergegangen wahrscheinlich. ein Slime Rancher ist auch ein Indie-Spiel, was wahrscheinlich untergegangen wäre, wenn es nicht YouTube-Hype bekommen hätte.
Genau, und das ist halt das. Und deswegen Ansage, guckt, haltet Ausschau, also aktiv nach so Sachen. Zum Beispiel jetzt auch, wir haben vor ein paar Folgen drüber geredet, waren wir auf den Deutschen Computerspielpreis. So viele Spiele habe ich mir direkt aufgeschrieben und will die spielen und ich hätte sie niemals entdeckt oder wäre auf die Idee gekommen, dieses Spiel zu spielen, wenn ich nicht da gewesen wäre, um mir das anzugucken. Also guckt auch vielleicht da nochmal vorbei, was da so nominiert war, wer da so war, was gewonnen hat auch. The Darkest Files, insanes Spiel. Berlin Apartment auch ganz, ganz oft. Wichtige Spiele, die auch wichtige Messages haben, weil sie sich einfach trauen können. So,
ja.
Haltet Ausschau. So, geht auf der Gamescom in die Indie-Area. Da könnt ihr nämlich auch tatsächlich Spiele spielen, ohne 10 Stunden anzustehen.
Das stimmt.
Meistens
das stimmt
steht da leider nämlich niemand.
Ja. Deswegen spielt die Leute, freut's, euch freut's. Und am Ende habt ihr auch noch eine tolle Experience.
Und sind auch viel billiger.
Das stimmt. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Florian, ich wünsche dir, dass du noch heute deinen Urlaub genießen kannst, den du gerade hast. jetzt quasi, wenn du, also jetzt nicht, weil du sitzt gerade
gegenüber. Ja, ich sitze auch jetzt noch ein bisschen drin, weil es ist zu warm draußen, aber so in einer Stunde gehen wir nochmal Eis essen in der Stadt.
Das ist ja fantastisch. Gut, dann habt noch einen wundervollen, vielleicht, wenn ihr das hört, ist es nicht mehr so warm. Wir sind gerade in einer Phase, wo es unfassbar heiß ist in diesem Studio. Vielleicht, wenn ihr zuhört, geht das ja und ihr sagt, oh Mann, ich wünsche, es wäre wieder so warm wie damals. Ich glaube nicht. Habt noch einen restlichen schönen Tag und wir hören uns wieder, wenn Florian aus dem Urlaub zurück ist.
Ja, fantastisch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüssli.
Die Gamefabrik auf M94.5.